So, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie bitten, die Plätze einzunehmen, dass wir starten können. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen öffentlichen Fachgespräch unter dem Titel Arbeitsbedingungen von Data Labelern. Ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, begrüße alle Gäste, natürlich auch die Mitarbeiter des Sekretariats und ganz besonders unsere Gäste, die uns heute zu diesem Thema fachlich zur Verfügung stehen. Zunächst ins Thema einführen, aber dann für Fragen und Antworten auch zur Verfügung stehen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Julia Kläuber, Gründerin und Geschäftsführerin von Superlab. Hallo, Frau Kläuber. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Dr. Milagros Micheli. Ganz herzlich willkommen. Und online zugeschaltet ist Joan Kinyua, President of the Data Labelers Association. Herzlich willkommen auch vorneweg rein organisatorisch noch. Das Gespräch ist öffentlich und wird live im Internet übertragen. Es wird simultan übersetzt, sodass eben alle Teilnehmenden zwei Sprachkanäle, Deutsch, Englisch, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich darf auch übrigens neben den Mitgliedern des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung Mitglieder des Ausschusses für Arbeit und Soziales begrüßen, die Interesse zeigen. Die haben wir dazu eingeladen. Weiterhin begrüßt habe ich Sie schon alle. Weiterhin möchte ich Sie noch, muss ich immer tun, darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzungen nicht oder während der Sitzung nicht zulässig ist. Und das zu Widerhandlungen nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages entsprechend mit Ausschluss oder strafrechtlichen Konsequenzen geahndet werden kann. Aber jetzt steigen wir dann auch in das Thema ein. Noch ein Hinweis, wenn vielleicht der ein oder andere Abgeordnete etwas früher geht, liegt es daran, dass um 15 Uhr die Regierungsbefragung, um 14 Uhr die Regierungsbefragung startet. Und wir würden auch zeitig aufhören, das heißt so 10 Minuten vorher, um 13.50 Uhr etwa, würden wir dann zum Schluss kommen. Wir haben uns darauf verständigt, dass uns unsere Expertinnen zunächst einführen in das Thema, ihre Sicht darstellen. Und da gibt es auch eine Reihenfolge, die die Damen untereinander abgestimmt haben. Frau Kinyua startet, glaube ich, mit ihrem Statement. Nochmal herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Bitte schön.
Thank you so much for having me. I hope you can hear me clearly.
Gut hören
my name
kann.
Is Joan.
Mein Name ist Joan Kinyua und ich lebe in Nairobi in Kenia. Ich bin Absolventin der Universität und Vorsitzende der Data Labelers Association. Und ich bin einer der Menschen hinter der KI. Ich vertrete über 1.000 DatenarbeiterInnen, die Mitglied unserer Organisation sind. 8 Jahre und mehr habe ich als Data Labeler gearbeitet. Ich habe mit Systemen auch täglich in Deutschland interagiert. Ich habe sehr viel Hoffnungen gehabt, als ich anfing in dieser Branche, aber das Ganze wurde zu einem Albtraum und ich bekam Panikattacken und Angstzustände. Meine Arbeit war es, die KI zu trainieren und dabei zu helfen, dass sie die Welt versteht. Ich habe Straßen gelabelt für selbstfahrende Autos, auch die Straßen von Berlin. Ich habe auch vertrauliche Dokumente gesehen, wie zum Beispiel medizinische Dokumente, Finanzunterlagen und auch Bilder von Personalausweisen und Pässen. Und man hat mich sogar gebeten, Bilder meines eigenen Kindes in die Systeme hochzuladen. Lange habe ich von zu Hause gearbeitet mit meinem eigenen Equipment und ich habe immer gewartet auf neue Aufgaben. Über 20 Stunden habe ich an manchen Tagen darauf gewartet, neue Arbeit zu bekommen. Oder ich war immer auf Standby und habe immer gehofft, dass es neue Aufgaben geben wird. Für 5 Stunden Arbeit habe ich so wenig wie 2 amerikanische Cent verdient. Das kann man sich nur schwer vorstellen. Ich hatte keinen Vertrag, ich hatte keine Gesundheitsfürsorge, keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung und ich wurde auch nicht bezahlt, wenn die Arbeit vom Kunden abgelehnt wurde. Dann wurde meine Arbeit noch schlimmer. Ich musste sehr explizite Darstellungen von Gewalt auch an Kindern sehen. und ich musste auch Tote sehen, Bilder davon. Niemand hat erklärt, warum. Und niemand hat mich darauf vorbereitet. All das war Gegenstand von Geheimhaltungsvereinbarungen. Das hat mich psychisch sehr belastet und meine Arbeitsbedingungen haben natürlich auch mein Menschenrecht auf faire Bezahlung, auf würdige Lebensumstände, auf sichere Arbeitsbedingungen und auch begrenzte Arbeitszeiten verletzt. Darin bin ich nicht alleine. Bei uns in der Branche ist es so, dass viele Datenarbeiter posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln und die verschwinden ganz häufig vom System und werden mit anderen ersetzt. Und so habe ich auch meinen Arbeitsplatz verloren, 2 Tage vor dem Geburtstag meiner Tochter. Und da war die Plattform RemoTasks, die hat dann einfach mein Konto beendet und man hat mir niemals erklärt, warum ich nicht mehr arbeiten dürfte. Das hat alles verändert. Ich habe mich entschlossen, zurückzukämpfen. Im Februar 2025 habe ich mit einer Gruppe Arbeiter die Data Labelers Association gegründet. Wir sind die größte arbeitergeführte Organisation von Datenarbeitern. Und ich möchte Sie daran erinnern, Sie sehen die KI, aber Sie sehen nicht uns. Sie sehen nicht die Mütter, die die Bilder ihrer Kinder hochladen für wenig Bezahlung. Sie wissen auch nicht, wie viele Stunden wir unbezahlt arbeiten und wie viel wir nachts vor dem Computer verbringen und versuchen, neue Arbeit zu bekommen. Und Sie sehen auch nicht, wie wir als austauschbar behandelt werden. Aber wir sind hier und wir haben Forderungen. Wir fordern, dass die Arbeitsstandards für KI-Datenarbeiter in Deutschland und anderswo umsetzen und dass sie auch Richtwerte für angemessene Bezahlung festlegen, dass sie Expositionsbegrenzungszeiten einführen für schädliche Inhalte und dass es auch Unterstützung im Bereich der mentalen Gesundheit gibt. Unabhängige Audits ebenso wie auch Rechenschaftspflichtmechanismen, auch ein nationales Register für KI-Mitarbeitende, Transparenz im Bereich des Outsourcings und der Lieferketten und Garantien im Bereich der Beschwerdesysteme fordern wir ebenfalls. Ich vertrete hier tausende DatenarbeiterInnen wie mich selber und ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie als Abgeordnete des Bundestages Verantwortung übernehmen und Gesetze erlassen, die unsere Rechte schützen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Kinyua, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Einblicke gegeben haben. Und wir kommen zu unserer zweiten Expertin, Frau Dr. Micheli, bitte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und tja, ich wünschte, ich könnte sagen, dass irgendwas von dem, was Frau Kinyua gerade berichtet, dass es mich überrascht. Aber leider als Forscherin, die seit fast einem Jahrzehnt Data-Arbeit oder Datenarbeit untersucht, muss ich festhalten, dass niedrige Löhne, unbezahlte Arbeitszeit, fehlende Sicherheit, Lohnraub auch und psychische Belastungen, wie die Frau Kinyua berichtet, sind kein Einzelfall, sondern ein konstantes Muster und warum nicht auch ein Geschäftsmodell. Ich spreche hier bei bewusst von Datenarbeit, nicht nur von Data Labeling. Datenarbeit ist ein Begriff, den ich vor einigen Jahren geprägt habe, um grundsätzlich 4 Aufgaben zu konzeptualisieren und zu beschreiben. Erstens, bevor das Labeling anfängt, müssen diese Daten, die Trainingsdaten, gesammelt und generiert werden. Und dann erst als 2. Aufgabe kommt diese Klassifizierung, das Labeling oder die Annotation von diesen Daten. Hier muss ich auch sagen, dass Content Moderation oder Inhaltsmoderation für soziale Medien auch eine Art von Data Labeling ist. Später, wenn die Modelle schon angeblich trainiert sind, hört die Arbeit von den Data Workers nicht auf. Sie validieren algorithmische Outputs und korrigieren Fehler. Es ist ein Fehler, dann zu glauben, dass diese Arbeit dann aufhört, wenn das Modell schon trainiert ist. Und viertens, wenn Systeme nicht funktionieren oder noch nicht existieren oder niemals existieren werden, werden Arbeiter und Arbeiterinnen angewiesen, sich als KI auszugeben. Stellen Sie sich vor kurzem haben wir die Geschichte eines Datenarbeiters veröffentlicht, Dessen Aufgabe es war, sich als eine KI-Girlfriend auszugeben, während die Nutzer geglaubt haben, mit einem Chatbot zu sprechen. Aber das Wichtige ist, dass alle diese Aufgaben für KI, grundlegend für KI-Technologien sind. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, dass Datenarbeit rund 80% der Arbeitsstunden in der Entwicklung von KI-Technologien ausmacht. Das heißt, ohne Datenarbeiter und Datenarbeiterinnen wie Joanne Quinoa hier gibt es keine KI. Die Weltbank schätzt, dass weltweit zwischen 150 und 430 Millionen Menschen in der Datenarbeit tätig sind. Das sind nicht wenige Menschen. Ein erheblicher Teil davon hier arbeitet hier in Europa, viele davon auch hier in Deutschland. Es wäre daher ein Fehler zu glauben, dass das, was Frau Quinoa schildert, nur in weit entfernten und ärmeren Ländern stattfindet. Viele Datenarbeiter und viele Datenarbeiterinnen leben und arbeiten auch in Städten wie Essen, Hamburg und auch hier unter uns in Berlin. 2024 habe ich im Europäischen Parlament eine Studie zur Datenarbeit in EU-Ländern inklusive Deutschlands vorgestellt. Zwei Drittel der Befragten bei der Studie verfügten über einen höheren Bildungsabschluss von Bachelor bis hin zur Promotion. Wenn man sich Länder wie Kenia, wo Joanne wohnt, oder auch Länder in Lateinamerika anschaut, steigt dieser Anteil sogar auf fast 80%. Das heißt, Datenarbeiter, Datenarbeiterinnen sind hochqualifiziert einerseits und andererseits treffen Entscheidungen, die sind sehr wichtig und die Funktionsweise von KI direkt beeinflussen. Dennoch wird ihre Tätigkeit ständig als gering qualifizierte Arbeit, als Nebenverdienst oder als Übergangslösung dargestellt. Diese Darstellung ist natürlich unzutreffend und erzeugt eine Sicht auf Datenarbeit, in der Prekarisierung leider gerechtfertigt wird. Tech-Unternehmen verdienen Milliarden, das muss auch gesagt werden. Die verdienen Milliarden auf dem Rücken der Datenarbeiter und Datenarbeiterinnen. Die Diskussion dann sollte sich darauf konzentrieren, wie sie durch Outsourcing-Strategien und Plattformisierung ArbeiterInnen prekarisieren und als austauschbar behandeln. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Es gibt keine KI ohne Datenarbeit. Wenn wir in Deutschland die Entwicklung von KI-Technologien fördern möchten, dann müssen wir unbedingt bessere Bedingungen für Datenarbeiter und Datenarbeiterinnen schaffen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Micheli. Und als dritte Expertin Julia Kläuber, bitte.
Ich möchte mit einem Zitat starten. Noch toxischer als die Inhalte waren meine Arbeitsbedingungen. Mein Arbeitsalltag fühlte sich an wie ein soziales Experiment. Ein Raum mit abgeklebten Fenstern, permanente Überwachung. Immer wieder hörte ich von Menschen, die es nicht trauten, zum Arzt zu gehen oder sich krank zu melden. Ich bekam den Eindruck, dass hier gezielt Menschen in vulnerablen Lebenssituationen eingestellt wurden, weil sie sich nicht wehren konnten. Was ich sah, ist eine Entmenschlichung der Arbeiterinnen. Wenn künstliche Intelligenz die Zukunft ist, dann stehen uns sehr düstere Zeiten bevor. Das sind die Worte einer Datenarbeiterin, die für ein Outsourcing-Unternehmen hier in Deutschland gearbeitet hat. Das Outsourcing-Unternehmen hat große Sprachmodelle für einen amerikanischen Social-Media-Konzern trainiert. Es sind die reichsten Unternehmen unseres Planeten, die hunderte Milliarden an Euro in künstliche Intelligenz investieren und gleichzeitig lagern sie wichtige Arbeit an Drittfirmen aus, anstatt für faire Löhne und für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Damit wächst ein weitgehend unbekannter Sektor rasant. Und zwar nur das Data Labeling betrachtet, wird dieser Sektor bis 2034 über 10 Millionen Dollar Umsatz erreichen. Für KI-Tools, die viele von uns täglich nutzen. Auch deutsche Unternehmen beauftragen Drittfirmen für Datenarbeit in einem Sektor, der von Intransparenz geprägt ist. Um Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung zu unterbinden, müssen zuallererst die Lieferketten von digitalen Dienstleistungen offengelegt werden. Lieferkettengesetze müssen konsequent durchgesetzt und dürfen nicht aufgeweicht werden. Bei der Umsetzung der Corporate Sustainability Due Diligence Directive hier in Deutschland darf es keinen Rückschritt beim Schutz von Menschenrechten geben. Und es sind nicht nur die Arbeitsrechte, wir haben es schon von Frau Kinyua gehört, sondern auch der Datenschutz. Joanne Kinyua und ihre Kolleginnen sehen täglich Kontoauszüge, medizinische Unterlagen, Ausweise, Fotos aus Privatwohnungen. Vor kurzem wurde ein Artikel in der schwedischen Zeitung Dagblad veröffentlicht, wo Aufnahmen von Meta Glasses auf den Bildschirmen der Content-Moderatorinnen erschienen sind. Das sind Aufnahmen aus intimsten privaten Momenten, wo ich mir sicher bin, dass die Menschen nicht eingewilligt haben, dass die auch Dritte sehen. Und auch die Datenschutzrechte der Content-Moderatorinnen, der Data-Labeler, der Datenarbeiterinnen werden missachtet. Sie werden gefragt, ob sie Fotos von ihren Kindern, von ihren Familien, von ihren Angehörigen für das Training bereitstellen können. Und das sind keine Ausnahmefälle, das ist die Regel. Aber um Missstände zu finden, muss man nicht ins Ausland schauen. Vor 3 Jahren habe ich schon mal vor diesem Gremium gesprochen. Damals ging es um einen Ausschnitt in der Datenarbeit. Damals ging es um Content-Moderation. Die Putzkräfte unserer Demokratie schlecht bezahlt, gesundheitlich gefährdet und kaum anerkannt, hier in Deutschland. Sie fordern damals wie heute von der Politik einen speziellen Gesundheitsschutz, wie wir ihn aus der Polizeiarbeit kennen. Darunter fallen Traumaprävention, Gefährdungsbeurteilung, Ruhezeiten und Pausen, Expositionsbegrenzungen und vieles weitere. Denn wer unseren digitalen Raum schützen soll, der darf dabei nicht psychisch zugrunde gehen. Die Arbeiterinnen fordern auch eine Anerkennung als Ausbildungsberuf. Das stärkt sowohl die Beschäftigten als auch die Qualität der Arbeitsergebnisse. Abschließend möchte ich sagen, es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir heute vor 2 Ausschüssen, vor dem Ausschuss, der sich mit den Themen rund um Digitales beschäftigt und dem Ausschuss, der sich mit Themen rund um Arbeit beschäftigt, sprechen dürfen. Denn wie wir am Beispiel KI sehen, greifen diese Themen unmittelbar ineinander. Ich wünsche mir, dass nicht nur hingeschaut, sondern dass auch gehandelt wird. Denn, und ich hoffe, das ist Konsens in diesem Gremium, unsere digitale Zukunft darf nicht auf Ausbeutung fußen.
Vielen Dank, Frau Gläuber. Nun besteht die Möglichkeit für die Mitglieder des Deutschen Bundestages, Fragen zu stellen an unsere Expertinnen. Und wir machen das formlos. Wer eine Frage hat, sollte sich einfach melden und dann können wir das vielleicht mit kurzen, prägnanten Fragen und mit der unmittelbaren Antwort darauf schaffen, dass möglichst viele Fragen auch behandelt werden können. Frau Lehnhardt hat sich gemeldet. Bitte.
Ja, vielen Dank auch, dass die Initiative von uns an der Stelle aufgegriffen wurde. Ich glaube, ich halte es und wir halten es für enorm wichtig, dass genau diese Perspektive bei all den Diskussionen rund um den Einsatz von AI nicht verloren geht, weil sie eben so groß und enorm wichtig ist. Ich hätte 3 Fragen an alle 3 Referentinnen hier. Einmal an Frau Micheli. Sie arbeiten ja sehr, sehr lange, wie Sie auch schon gesagt hatten, genau in dem Bereich. Wie hat sich da die Situation in den letzten Jahren vielleicht auch noch mal verändert? Wäre meine erste Frage. Soll ich die alle en bloc stellen? Oder genau, meine zweite geht an Frau Kinyua. Da geht es in die Richtung, Sie hat, you told us, you were asked for uploading pictures.
Sie wurden darum gebeten, auch Bilder Ihrer eigenen Kinder hochzuladen und Familienangehörigen. Mich würde interessieren, können Sie sich vielleicht erklären, warum genau diese Daten jetzt gefordert werden und was genau wird von Ihren Familienangehörigen an Daten eingefordert?
Sie hatten ja auch schon so ein paar Mal angesprochen, aber wir sind ja hier eben als Abgeordnete und wollen auch irgendwie was beitragen, um die Situation zu verbessern. Was sollte die deutsche Politik als erstes oder vielleicht als dringendes mit aufgreifen? Danke.
Dann würden wir es genau in der Reihenfolge auch nacheinander beantworten. Bitte.
Vielen Dank für die Frage. Genau, also in den letzten seit 9 Jahren genau arbeite ich in dem Bereich und ich würde gerne vielleicht 2 große Veränderungen, die ich beobachtet habe, benennen. Die erste hat damit zu tun, wie sich den Bereich sich ausgeweitet hat. Also es war schon immer zentral, die Arbeit von den DatenarbeiterInnen war schon immer zentral. Ohne den gibt es keine KI, haben wir schon festgestellt. Aber heutzutage, was wir beobachten, vor allem seit dem Aufstieg von Large Language Models und sogenannte generative KI. Was wir beobachten, ist, dass erstmal alle Nutzer und Nutzerinnen sind zu Data Workers geboren. Also jedes Mal, wo sie im Internet unterwegs sind und ein Captcha-Quiz beantworten müssen, dann haben sie Data Labeling gemacht. Fast jeden Empfehlungssystem heutzutage fragt nach Feedback, muss man sagen, ja, das war gut, das war nicht gut. Sogar wenn man ChatGPT oder anderen generative KI-Modelle nutzt, ist auch dieses Feedback die ganze Zeit dabei. Also heutzutage leisten wir alle diese Arbeit. Es gibt natürlich extreme Fälle, wo auch die Prekarisierung mehr sichtbar wird. Und das ist die Fälle von Arbeitern, die gezwungen werden, Kameras zum Beispiel zu tragen, um ihre Arbeit aufzunehmen, zu verfilmen, damit dann diese Bilder für das Training als Trainingdaten genutzt werden. Das ist der Fall bei Paketzusteller und Zustellerinnen zum Beispiel. Letzte Woche habe ich ein Video von ArbeiterInnen in der Textilindustrie gesehen, die hier mit einem Headset einfach ausgerüstet sind, damit sie einfach so die manuelle Arbeit, die sie leisten, einfach aufnehmen. Das sind Fälle, wo man sieht, wie das Datenarbeit einfach so sich ausgeweitet hat in allen Bereichen. Heutzutage sind wir, kann man schon sagen, alle sind DatenarbeiterInnen. Und das zweite Form der Veränderung, die ich benennen möchte und ganz kurz. Es geht um die Aufgaben, die Arbeiter und Arbeiterinnen wie Frau Kinyua hier leisten. Früher, vor 8, 9 Jahren, 7 Jahren, ging es tatsächlich nur um das Labeling oder grundsätzlich um das Labeling und zwar von Bildern. Und heutzutage gibt es mehr und mehr Arbeit, das mit der Überprüfung und mit dieser Supervision von den Modellen zu tun hat, Korrektur von Outputs von Modellen und so weiter. Und warum nicht auch die KI-Imitation hat rasant geschehen. Diese Arbeit, die darum geht, sich als eine KI auszugeben.
Die zweite Frage ging an Frau Kinyua.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für diese Frage. Ich gehe davon aus, dass meine Frage mit der Datensammlung zusammenhängt. Und ich werde das jetzt ein bisschen drastisch oder explizit auch darstellen, wenn ich die Daten beschreibe, die von uns als Datenarbeiter einfordern. Sie nennen das Datensammlungsprojekte. Nun, das fängt ganz einfach an. Es wird einem gesagt, man muss aufrecht sitzen und ich trage dann oder halte etwas in der Hand. Und das wird gefilmt. Und dann, in dem Maße, wo die Dinge voranschreiten, wird einem gesagt, okay, man muss ein Video nehmen von einem Kind, das unter 7 Jahre alt ist und spielt. Und wenn man ein Kind hat, das Windeln anhat, dann sollte man das auch aufnehmen und an die Organisation schicken, die diese Aufgabe beauftragt hat. Und die größeren Herausforderungen sind, man wird nicht gesagt, wozu. Am Ende des Projektes kriegt man halt ein paar Bonuspunkte und man erhält dann 5 bis 10 Videos und man kann dann vielleicht sogar $10 bis $20 dabei verdienen. Und irgendwann mal im Laufe dieses Prozesses wird einem gesagt, dass das eine Video oder eins der Fotos nicht die Qualitätsschwelle erreicht. Und das bedeutet, dass die Arbeit zurückgewiesen worden ist, aber sie geben diese Fotos nicht zurück, sie behalten die Fotos und sie verdienen nichts. Und ich wollte auch noch, was die allgemeinen Projekte angeht, das anzusprechen, also denen wir auch ausgesetzt sind als Datenarbeiter. Bei diesen Projekten geht es zum Beispiel darum, dass man beschreiben muss, wie man einen Menschen am lebendigen Leibe häutet oder andere Sachen. Und diese Informationen, also wenn man sich künstliche Intelligenz vorstellt, dann kann man sich wirklich ganz, ganz merkwürdige Dinge teilweise ausdenken, die man nicht mal erklären kann. Man kann überhaupt gar nicht verstehen, wozu soll das gut sein? Und wir sind auch Software ausgesetzt, die uns ständig beobachten und überwachen, während wir arbeiten. Das heißt, man muss die Kamera immer und zu jedem Zeitpunkt anhaben. Und dann geht es nur darum, wirklich diese Informationen von Ihnen zu sammeln. Die Kamera ist beständig dabei, Informationen aufzunehmen. Und man weiß überhaupt nicht, wie diese Information gespeichert wird, wozu sie verwendet wird. Man stimmt noch nicht einmal dem zu, dass diese Daten verarbeitet werden. Und wir werden also auch als Datensubjekte von diesen Organisationen verwendet, ohne dass wir überhaupt konsultiert werden oder ohne dass unsere Einwilligung eingeholt wird, dafür, dass diese Information verwendet wird. Also das ist meine Sicht darauf. Ms. Klaber.
Politik tun, also da würde ich zuallererst vorausschicken,
dass wir uns viel mehr damit befassen müssen, mit einer Kosten-Nutzen-Abwägung. Also wenn wir jetzt in unterschiedlichsten Bereichen in KI investieren, in der Verwaltung KI einsetzen, zu überlegen, in welchen Einsatzbereichen rechtfertigt der hohe Ressourcenaufwand, sowohl ökologische Ressourcen als auch die Millionen von Menschen, die Daten annotieren, in welchen Bereichen rechtfertigt der Nutzen diesen Aufwand? Das, glaube ich, müssen wir uns in den Debatten immer wieder vor Augen rufen. Und was kann ansonsten getan werden? Ich habe es erwähnt, Lieferkettengesetze. Es gibt die Initiative Lieferketten, die warnt davor, dass der Schutz sinkt, dass der Schutz geschwächt wird im Vergleich zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn die EU, wenn das EU-Gesetz eingeführt wird in Deutschland. Es darf keine Einschränkung des Geltungsbereichs geben. Also viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass die EU-Richtlinie vorsieht, dass nur noch Unternehmen ab 5.000 Beschäftigten mit mindestens 1,5 Milliarden jährlichem weltweiten Nettoumsatz darunter fallen würden. Das würde für Deutschland bedeuten, dass 95% der Unternehmen, die aktuell in das Lieferkettengesetz fallen, ausgenommen werden. Und wenn wir in Deutschland unseren Wohlstand auf neue Technologien aufbauen wollen, dann sind wir dazu verpflichtet, dass wir dafür sorgen, dass Menschenrechte in den Lieferketten eingehalten werden. Was die Arbeit hier in Deutschland betrifft, geht es erstmal darum, sich wirklich einen Überblick zu schaffen, wie viele Menschen arbeiten in diesem Bereich. Es ist ein sehr fragmentierter Sektor, aber es arbeiten viele Menschen in diesem Bereich in Deutschland. Und sich dann anzugucken, welchen Gesundheitsschutz brauchen sie. Wir wissen aus einer Studie in Kenia, 144 Datenarbeiterinnen wurden untersucht am Kenyatta-Krankenhaus in Nairobi. Und 144 von den untersuchten Datenarbeiterinnen wiesen posttraumatische Belastungsstörung auf. Das ist eine Störung, die einen ein Leben lang verfolgen kann, die einen in die Arbeitsunfähigkeit treiben kann. Wir haben Fälle hier in Deutschland, wo Menschen psychisch krank aus diesen Jobs rausgehen und dann Kosten externalisiert werden in unser Gesundheitssystem, weil Unternehmen nicht dafür sorgen, dass sie den entsprechenden Schutz bekommen. Das wären meine Empfehlungen.
Als nächstes hat sich Frau Hoppermann bei mir gemeldet.
Ja, vielen Dank. Erstmal auch vielen Dank für die Runde und vielen Dank für Ihren Aufwand, auch fürs Hierherkommen. Ich erinnere Frau Klauber auch noch den Austausch in der letzten Legislaturperiode, der ja sehr eindrücklich war und auch uns. Deswegen waren wir auch sensibel in der Frage, wie gestalten wir jetzt die heutige Runde in den Folgen, die sozusagen danach gekommen sind, nachdem wir den letzten Austausch hatten. Ich habe so ein bisschen, ich komme ja aus dem Digitalausschuss, viele dieser Fragen der Arbeitsbedingungen betreffen den Bereich Arbeit und Soziales. Ich versuche mal eine Frage, die Plattformregulierung betrifft, zu stellen. Wo, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden, denke ich, das beantworten kann, haben Sie das Gefühl, brauchen wir noch spezifische Regeln in der Plattformregulierung? Wo haben wir vielleicht auch bestehende EU-Instrumente, die wir weiter ausweiten oder nutzen, intensiver noch nutzen müssten? Mein persönlicher Eindruck ist, dass Deutschland sozusagen alleine in dieser Frage, über die wir uns heute unterhalten, nicht im Ansatz so wirksam sein kann, wie wenn wir das als europäische Staatengemeinschaft gemeinsam tun. Das sehen wir ja beim DSA zum Beispiel auch. Also kann das ein Instrumentarium sein, was wir auch mit Blick auf das Thema Data Labeling und Data Labeler als Arbeitsbedingungen sozusagen noch ausweiten können? Und wo haben Sie das Gefühl, gibt es auch die Möglichkeit, verpflichtende Mindeststandards auch bei den Plattformen einzuziehen?
Wer möchte beginnen? Frau Gleiber, ja.
Genau, auf der EU-Ebene gibt es ja die Platform Workers Directive. Wir sehen hier in Deutschland, wenn man sich anguckt, welche Stellenausschreibungen gibt es im Bereich Datenarbeit, dass Leute angeheuert werden für Remote-Jobs, also dass es auch hier Freelancer sind, wie im Bereich der Gigabyte. Wir kennen das von den Lieferservices, die sieht man zumindest noch auf der Straße. Die Menschen, die die Daten annotieren zu Hause, sieht man nicht. Also dass man da wirklich drauf guckt, dass man Scheinarbeit unterbindet, dass die Leute angestellt werden bei den Firmen. Es gibt auch die Forderung also wie man das aus der Fleischindustrie kennt, dass man Leute wirklich direkt bei den Firmen anstellt und Outsourcing unterbindet. Wir haben das im Fall von TikTok, einige von Ihnen werden es vielleicht verfolgt haben, hier in Berlin gesehen. Da gab es ein Safety and Trust Team, 150 Mitarbeiterinnen, die Materialien gesichtet haben und die moderiert haben nach Moderationsstandards, aber auch nach, welche Inhalte sind illegal und müssen vom Netz genommen werden. Und die wurden alle entlassen von TikTok mit der Begründung, dass KI diese Aufgaben übernehmen wird und dass man einen Teil davon outsourcen wird. Jetzt ist es so, dass wir und dass uns die Moderatoren immer wieder darauf hingewiesen haben, wie schlecht KI in diesen Bereichen funktioniert, also wie schwierig KI sich damit tut, Kontexte einzuschätzen und einzustufen. Und dieser Fall TikTok, der ist ganz interessant aus zwei Augenmerken. Zum einen war es das erste Mal, dass Mitarbeiterinnen von dem Social-Media-Konzern den wirklich bestreikt haben hier in Deutschland. Also dazu zeigen, dass es möglich, man kann diese Konzerne, man muss diese Konzerne hier bestreiken. Und der zweite Punkt war, dass es das erste Mal eine Massenkündigung war, wo man gesagt hat, wo man KI als Begründung genommen hat, wo man gesagt hat, diese Jobs, die werden von KI ersetzt. Deswegen halte ich Sie an, sich das wirklich nochmal anzugucken, was da auch die Argumentationen von Seiten des Konzerns waren. Ja, Datenschutzrechte kann ich nur wiederholen, die gibt's, aber man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die umgesetzt, dass sie durchgesetzt werden von den Unternehmen. Man braucht Kapazitäten, das nachzuverfolgen. Die Unternehmen, wir wissen das alle, haben vor Jahren sämtliche Daten aus dem Internet gescrapt. Deswegen braucht es ja jetzt diese Arbeit, dass man eben diese Daten filtert und sich nochmal genau ansieht. Wenn man da nicht dahinter ist, dann werden diese Standards, dann werden diese Regulierungen nicht eingehalten, wie man jetzt auch am Fall des von dem schwedischen Newspapers veröffentlichten Artikels sieht. Also dass da Aufnahmen von den Metaglasses plötzlich auf den Bildschirmen von den Datenarbeiterinnen auftauchen, das würde man nicht mehr mitbekommen, wenn nur KI diese Tätigkeit machen würde. So haben sich Datenarbeiterinnen an Journalisten und Journalistinnen gewendet und das publik gemacht. Also das sind vielleicht so einige Aspekte, die ich da noch mal hervorheben würde. Ich weiß nicht, ob Milagros Miceli noch was ergänzen möchte.
Nee, nur vielleicht betonen das, was du zuletzt gesagt hast, dass ohne KI wollen wir von solchen Fällen nicht erfahren. Vor einigen Jahren, muss ich daran denken, haben wir einen ähnlichen Fall auch gehabt, wo wirklich die DatenarbeiterInnen die Whistleblower waren damals, und zwar mit Robotstaubsauger, die Aufnahmen von den Haushalten von den Leuten, von Nutzer und Nutzerinnen aufgenommen haben. Und diese Aufnahmen landeten in den Händen von Datenarbeiter und Datenarbeiterinnen, die dann eben gesagt haben, das geht nicht, das können wir nicht unterstützen, können sie aber nichts dagegen tun, weil Prekarisierung, weil keine andere Wahl. Und dann wenden sie sich an Journalisten und eben an Forscher und Forscherinnen und sagen, könnt ihr was tun? Und was wir machen können, ist, das zu veröffentlichen, das weiter zu erzählen, wie wir das jetzt hier machen.
Als nächstes hat sich Frau Lemke gemeldet. Bitte.
I have a few questions for Mrs. Kinyua.
Ich habe ein paar Fragen an Frau Kinyua. Können Sie uns sagen, warum Nairobi so ein großer Hub ist für Datenarbeit? Und können Sie uns auch sagen, wie viel verdient eine Datenarbeiterin pro Monat? Und reicht das aus fürs Überleben? Welche Daten haben Sie gesehen? Viele persönliche Daten, das haben wir schon gehört. Haben Sie auch persönliche Daten von Menschen aus Europa gesehen? Und sind Ihnen Fälle bekannt? wo diese Daten verloren gegangen sind und andere Unternehmen oder Personen haben diese Daten dann in die Hände bekommen.
Würde noch mal interessieren,
welche deutschen Unternehmen alle DatenlabelerInnen beauftragen, vor allen Dingen auch im außereuropäischen Ausland. Wie ist es dort mit den Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen auch, wie viele Menschen betrifft das?
Dann starten wir mit Frau Kinjua.
Vielen Dank für die Frage. Ein normaler Data Labeler verdient 250 US-Dollar. Das sind ungefähr 30.000 kenianische Shilling. Und wenn man von einem solchen BPO angestellt wird, Business Process Outsourcing Unternehmen. Das sind normalerweise Unternehmen in Hightech-Branchen und normalerweise muss man pendeln, um zur Arbeit zu gelangen. Das kostet viel Geld. Also diese 250, davon muss man das Geld für den Transport abziehen. Man muss aber auch natürlich die Kosten für die Lebensmittel davon abziehen und die Familie muss davon ernährt werden. Und das heißt, das ist wirklich nicht viel Geld. Das ist eigentlich so wenig, dass man davon nicht leben kann. Gleichzeitig werden über diese Technologien enorme Umsätze erzielt in den jeweiligen Ländern und auch von den Verantwortlichen, zum Beispiel bei ChatGPT oder Remotask. Die haben ja Millionen verdient und sind Millionäre inzwischen weltweit geworden. Also wenn man versucht, das zu vergleichen, wie viel verdienen die DatenarbeiterInnen und wie viel Einnahmen werden erzielt über diese Technologien für die Eigentümer der Unternehmen, dann ist das ein großes Ungleichgewicht. Die letzte Frage habe ich so ein bisschen vergessen, aber ich glaube, worum ging es da noch mal? Vielleicht können Sie die Frage noch mal wiederholen. Ich habe gefragt, was sind die personenbezogenen Daten, die Ihnen in die Hände fallen beim Datenlabelingen und gibt es dort auch europäische Daten, die in Ihre Hände gelangen und ob diese auch an Dritte gelangen? Man weiß nicht, wohin diese Daten gelangen. Und man weiß auch nicht, woher diese Daten kommen, ob die nun aus Europa kommen, aus den USA oder von anderswo. Man bekommt einfach die Daten und mit denen muss man dann arbeiten. Das sind nicht nur Finanzinformationen, das sind auch Aufnahmen aus Überwachungskameras, das sind Kontoauszüge, alles, was man sich vorstellen kann. Und alle Daten, die man sich vorstellen kann, werden dann auch von uns bearbeitet.
Wer will?
Genau, ich kann hier hinzufügen, dass das FAIRWORK-Projekt, das an der Universität Oxford angesiedelt ist, hat sich vier große Unternehmen in dem Bereich angeguckt und hat geschaut, wer zahlt Living Wage. Keins der Unternehmen zahlt Living Wage. Minimum Wage zahlen zwei der vier Unternehmen. Und man muss verstehen, dass in Ländern außerhalb Deutschland, Europa, Minimum Wage und Living Wage, da kann ein sehr großer Gap dazwischen sein. Also keines der Unternehmen, das sich die angeguckt haben, zahlt wirklich einen Lohn, mit dem man überleben kann in dem Land, mit dem man menschenwürdig leben kann in dem Land, was ein Menschenrecht ist. Um zur Frage zu kommen, welche deutschen Firmen lagern die Arbeit an Drittanbieter aus? Ich fand das ganz bezeichnend, als Joanne Kinjua das letzte Mal hier in Berlin war und in unser Büro kam und meinte, ich kenne diese Straßen, ich kenne diese Busse, ich kenne diese Mülleimer, ich kenne diese Roller, die überall rumliegen. Ich dachte mir immer, es sind die USA, aber es ist Deutschland, es ist Berlin. Sie hat diese Straßen annotiert und wahrscheinlich für Automobilhersteller. Also die Frage ist eher, wer lässt die Daten nicht von Drittanbietern annotieren? Und ich übergebe an Milagros Micheli, um vielleicht noch zu sagen, welche Branchen.
Genau, ich würde die Frage so formulieren, wer nicht. Man muss es auch klarstellen, das ist eine Branche, die von Intransparenz charakterisiert ist. Deshalb diese Daten zu wissen, wer genau und wohin,
ist sehr schwierig. Eine Sache, die man machen kann, ist, sich die Webseiten von diesen Outsourcing-Firmen anzuschauen oder die Plattformen anzuschauen, wo sie einfach die Kunden auflisten und sagen, wir arbeiten für die und die Firma. Da sind viele deutsche Unternehmen mit dabei aus der Automobil- von Automobilkonzernen wie VW oder BMW, dann Pharmaindustrie, Technologiekonzernen wie Siemens oder Ingenieurwissenkonzernen wie Siemens, Bosch auch mit dabei. Also viele, viele Firmen und es gibt viele mehr. Wie gesagt, wer nicht? Zu der Frage zu den Arbeitsbedingungen hier und und es ist wichtig zu sagen, dass diese Konzerne, die führen solche Datenarbeit sowohl in-house als auch outsourcen sie auch. Beim Outsourcen tun sie das im Lande, also in Deutschland, auch in Europa, durch Outsourcing-Unternehmen wie Teleperformance, wie Telus Digital und viele anderen große Konzerne diese Arbeit oder diese Art von Services einfach leisten und anbieten. Und auch in Ländern wie Kenia, wenn man sich zum Beispiel die Webseite von Sama, den großen Outsourcing-Unternehmen in Nairobi, anschaut, sieht man, dass Siemens unter den großen Kunden von Sama aufgelistet wird. Die Arbeitsbedingungen sind schrecklich, sowohl hier in Deutschland als auch in Europa, als auch in Kenia. Klar, es gibt Unterschiede. In Deutschland kann ich sagen, zum Beispiel, die ArbeiterInnen, die sich mit Content-Moderation befassen, eine Tätigkeit, die sehr, sehr schädlich, wie Frau Kloiber erzählt hat, ist, die verdienen 1 Euro über das Mindestlohn. 1 Euro über das Mindestlohn. Sie kriegen nur das Mindestanzahl an Urlaubstage im Jahr für eine Tätigkeit, die wirklich, wo man wirklich irgendwann mal zur Ruhe kommen möchte. Die müssen dafür kämpfen, dass sie ordentliche Pausen bekommen, hier in Deutschland. Deshalb kann man nicht sagen, dass die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland besser als in Kenia sind, leider.
Vielen Dank. Und dann hat sich Herr Bettermann noch gemeldet. Und das wäre dann die letzte Meldung, die mir vorliegt. Und wir müssen dann auch zum Schluss kommen. Also bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für Ihre eindrücklichen Ausführungen. Daran würde ich auch jetzt an den letzten Punkt gerne anknüpfen und die anderen Sachen lasse ich hinten runterfallen. Was müsste geschehen? Also gerade wenn wir jetzt im Blick auch mal hier den deutschen Arbeitsmarkt haben, Dienstleister, die es am Markt gibt, die diese Datenarbeit anbieten, die sie offensiv bewerben. Ich hatte mal geschaut, es gibt ja Zeitarbeitsfirmen, also Personalvermittler, die bewerben das ja ganz offensiv. Ich denke, in Teilen ist das an Hochschulstandorten ein Thema, also ein Studijob, denke ich mal, ist das zum einen, aber auch andere. Was braucht es an konkreten Maßnahmen, um diese Jobs aus diesen prekären Verhältnissen herauszuholen? Welche Sichtbarkeit, welche Unterstützung, wie kann man den Job so aufwerten, dass eben vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen? Und ja, dass es eine vernünftige Vertretung auch von Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, die in dieser Datenarbeit, Data Labeling und all dem, was da an KI-Training erfolgt, was braucht es da an ganz konkreter Unterstützung? An Sie beide gerne.
Ja. Genau. Ich glaube, Frau Kloibach hat schon sehr wichtige Sachen erwähnt. Ich möchte noch mal betonen, das Thema mit der Professionalisierung dieser Tätigkeit. Die Anerkennung dieser Tätigkeit als ein Ausbildungsberuf zum Beispiel, das ist ganz, ganz wichtig und bringt vielen von diesen Themen einher, ne, zusammen. Man könnte sagen, okay, da gibt's das kommt mit Anerkennung für die ArbeiterInnen zusammen. Dann kann man auch bestimmte Standards festlegen für die Tätigkeit, kann man sagen, okay, wie viel, da braucht man eine gewisse Gesundheitsschutz, was über das häufige Gesundheitsschutz hinausgeht. Kann man auch sagen, das ist eine professionelle Tätigkeit, die haben eine Ausbildung durchgemacht und jetzt dürfen sie sich mit diesem Thema befassen, weil sie das gelernt haben. Das finde ich ganz wichtig. Also das sage ich nicht nur, das ist wirklich eine Forderung von den ArbeiterInnen selbst hier in Deutschland. Und ich glaube, das würde vieles für sie verändern. Ein kleines Detail möchte ich zum Ende erwähnen. Und das ist, dass viele von diesen ArbeiterInnen unterzeichnen müssen und NDAs unterzeichnen, also Non-Disclosure Agreements. Das heißt, die dürfen nicht mal sagen, was sie für eine Tätigkeit ausüben. Die dürfen nicht mal im Lebenslauf schreiben, ich habe Content-Moderation für Meta gemacht, was sehr wichtig wäre, sehr beeindruckend wäre für das nächste Job, oder? Aber sie dürfen das nicht, weil sie eben ein NDA unterschrieben haben. Mit der Anerkennung von dieser Tätigkeit als Ausbildungsberuf würde sich teilweise das verändern. Auch wenn sie nach außen erzählen, dass sie Content-Moderatoren oder Datenarbeiter sind, das versteht keiner. Das weiß nicht, man weiß nicht, was das ist. Und das ist sehr, sehr frustrierend für viele Arbeiter und Arbeiterinnen.
Und um vielleicht noch zu ergänzen, Sie haben das richtig gesagt, das ist oft ein Studijob. Also man fängt den an, während man studiert. Wir haben sehr oft, wenn wir mit den Arbeiterinnen sprechen, mit wirklich hochqualifizierten Leuten zu tun, die gerade in ihrer Promotion sitzen. Und wenn man dann fragt, so, naja, warum hörst du nicht auf, in dem Bereich zu arbeiten, oder wenn die Leute nach ihrer Promotion weiter in dem Bereich arbeiten, dann ist es aus zwei Gründen. Ein Grund, der uns genannt wird, ist, dass die psychische Belastung einfach so stark ist, dass die Leute schon nicht mehr da rauskommen aus diesen Jobs. Also, dass wenn man mal so eine Belastungsstörung hat, dann ist man mit Überleben beschäftigt. Und der zweite Grund ist genau den auch Frau Micheli gerade erwähnt hat, dass diese Jobs eine Sackgasse sind. Also, dass wenn man 5 Jahre in dem Sektor gearbeitet hat, kann man eigentlich nicht nachweisen, was hat man da gemacht. Das heißt, und so bleiben Leute in diesen Jobs. Und das meinten wir auch vorhin damit, so werden einfach vulnerable Lebenssituationen ausgenutzt, Menschen, die vulnerabel geworden sind über die Arbeit in dem Sektor. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, da früh anzusetzen und mit den Gewerkschaften gemeinsam zu überlegen, wie kann das zu einem Ausbildungsberuf werden, weil es am Ende auch für unsere Demokratie wichtig ist, weil da werden sensibelste Inhalte moderiert und uns allen und der Politik muss dran liegen, dass da Menschen dran sitzen, denen es gut geht und die fachliche Expertise haben, um das richtig moderieren zu können.
Vielen Dank dafür. Wenn jetzt keine ganz kurzfristig wichtige Frage mehr vorhanden ist, dann würde ich sagen, dann müssen wir zum Schluss kommen, wegen der Anschlusstermine, die wir als Abgeordnete haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke und die Eindrücke, die wir heute von Ihnen, von unseren Expertinnen bekommen haben, in ein Thema, das uns mit Sicherheit noch weiter sehr intensiv beschäftigen wird, weil natürlich mit der fortschreitenden Entwicklung genau dieser Blickwinkel auch wichtig ist, den immer wieder auch präsent zu haben. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Kläuber, Ihnen, Frau Dr. Micheli, und ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Kinjua, dass Sie heute uns zugeschaltet, dass Sie heute da waren, unsere Fragen beantwortet haben. Ich darf den Abgeordneten des Deutschen Bundestages Danke sagen, natürlich auch allen Interessierten, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, und ganz herzlichen Dank auch der Technik, der Dolmetscher und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschusssekretariats, und darf somit dieses Fachgespräch hiermit beenden und darf Ihnen allen noch einen schönen, guten, erfolgreichen Tag wünschen. Vielen Dank.